kannst dir nicht vorstellen. Du kannst dir nicht. Pass auf. Wie viele Männer.
Um damit die Leute einfach verstehen, Männer und Frauen spielen unterschiedliche Spiele und die einzige Lösung
ist ehrlich
halt,
sein.
Ja, und Kommunikation. Unser Dopaminsystem wird halt permanent manipuliert. Eifersucht ist so ein Ding, das ist in beiden angelegt. So, die Frau ist eifersüchtig, weil sie Angst hat, dass der Mann seine Ressourcen mit einer anderen Frau teilt. Deswegen hat sie evolutionstechnisch einen Anreiz, eifersüchtig zu sein. Und der Mann ist eifersüchtig, weil er im Prinzip nie weiß, zieht er nicht ein Kuckuckskind.
Herzlich willkommen bei Darkroom Dialoge. Und wir sind jetzt nicht mehr nur auf YouTube, sondern wir haben auch neu gelauncht auf Spotify und Apple Podcast. Und bevor wir starten, wenn euch der Podcast gefällt, lasst bitte eine Bewertung da. Das dauert nur ein paar Sekunden, hilft uns aber riesig, den Podcast weiter an den Start zu bringen. Zum Relaunch haben wir zusätzlich ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Wir verlosen ein Jahresabo vom Marquis Magazin, ein 50-Euro Amorelie-Gutschein und den Bildband American Shootings von Peter W. Czerny. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Podcast abonnieren, eine Bewertung da lassen, Screenshot machen und uns per DM auf Instagram oder an die E-Mail-Adresse schicken. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Danke für euren Support und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute bei mir zu Gast ist Chris Halbzwölf. Chris hat 2019 zusammen mit Joyce Ilk den Spiegel-Bestseller Hätte ich das mal früher gewusst geschrieben. Bevor er 2025 den Nachfolger Hätte ich das Spiel des Lebens mal früher durchschaut veröffentlichte, bat er mich um ein Feedback zu dem Kapitel über die Dynamik zwischen Männern und Frauen. Grund genug, um heute ausführlich über sein Buch, die These, dass unser Verhalten evolutionstechnisch immer noch in der Steinzeit verankert ist und warum Tinder es auch nicht einfacher macht, zu sprechen. Viel Spaß! Du hast ja das erste Buch mit der Joyce geschrieben. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, Buch zu schreiben? Macht ja jetzt auch nicht jeder YouTuber, oder?
Ja, doch, damals haben das viele gemacht.
Ja?
Aber die haben halt so Schrottbücher geschrieben. Ne? Nee, das war tatsächlich eine Eingebung, als ich so aus dem Haus gegangen bin. Das hört sich jetzt ein bisschen eh so an, aber ist echt so.
Okay.
Also ich bin so aus dem Haus gegangen.
War auch deine Idee, das
2018, ja, das haben wir sogar im Buch geschrieben. Hättest du das erste Buch gelesen, dann wüsstest du es.
Siehst du?
Ja.
Nee, das erste Buch habe ich ja noch nicht gekriegt.
Nee. Das kannst du kostenlos bei Spotify hören. Nee, das war wirklich so. Ich bin aus dem Haus gegangen. Das war 2018 und da hatten wir ja noch so Comedy-Reichweite. Und dann habe ich halt gedacht so, ey, wir haben uns jetzt so viel mit Persönlichkeitsentwicklung und dem ganzen Scheiß beschäftigt. Und was davon habe ich...
Hast du das privat gemacht?
Ja, privat, genau so. Ne? Und was davon habe ich eigentlich in der Schule gelernt? So, okay. Gar nichts. Ja. Und dann umgekehrt gedacht, was von dem, was ich in der Schule gelernt habe, brauche ich jetzt im Leben noch? Mhm. Ja, auch nichts. So, und dann habe ich gedacht, ja, warum schreiben wir nicht ein Buch? Und dann habe ich tatsächlich Joyce auch so bei Lanz sitzen sehen.
Ja.
So in diesem Moment, ja.
War die da wirklich gerade bei Lanz?
Oder? Nein, nee, so visionär. Das war alles innerhalb von einer Sekunde. Ja, ja. Ich wusste dann, okay, wir schreiben jetzt das Buch. Ich wusste halt so, ich spreche Joyce auf, ey, ich habe die Idee, lass uns das machen.
Und die hat auch direkt ja gesagt.
Ja, ja, klar. Und dann haben wir das Management quasi gesagt, so, ey, wir wollen ein Buch schreiben. Und dann haben die gesagt, ja, okay, wir gucken nach Verlagen. Und genau, und dann haben wir es halt gemacht. Und es war dann tatsächlich auch so, dass Joyce tatsächlich, also war mit Verhandlungen mit Lanz und so. Und das sollte halt alles, weil das Buch ist November 2019.
Damals hat Lanz ja auch noch keine, also jetzt ist es ja eine reine Politikshow. Das war es ja damals, glaube ich, noch nicht.
Genau, das war, das Buch kam November 19 raus.
Ah.
Und Januar 2020 ging es dann darum. Und dann kam halt Corona, dann war nur noch Corona-Themen und dann war es durch.
Ach, krass, ja.
Ja, so war das. Aber es hat ja... Ich habe ja so gesehen, dass das so ein, also hört sich jetzt doof an, ne? Aber dass das so ein Bestseller wird.
Ja.
Und ist ja auch
ist
so.
Ist ja also, geworden, ne?
Ja, ist es. Ja, also nicht nur Bestseller, sondern halt über 100.000 Stück, das ist schon viel.
Ach, krass,
für ein Buch.
Ja. Ja, ja, klar. Und du hast dann gesagt, ich schreibe ein zweites Buch. Irgendwie, Joyce hat auch eins geschrieben gehabt. Dann beide quasi jeweils eine eigene Fortsetzung geschrieben, oder?
Nee, meins ist ja so ein bisschen die Fortsetzung.
Aber sie hat auch eins geschrieben, steht zumindest in dem Buch.
Ja, sie hat auch eins geschrieben, genau. Hätte ich das mal früher gefühlt, da ist ja auch hinten Werbung drin.
Genau.
Genau, bei ihr geht's halt so ein bisschen um Gefühle und Kommunikation in Beziehungen. Könntest du auch mal. Ja, und Vereinigung statt Spaltung, wenn man so will.
Mhm.
Ja. Und genau, bei mir geht's ja um so diese ganzen Themen, also die auch im ersten Buch angesprochen werden. Beziehungen, Geld, Frauen, Männer. Beruf,
das
Berufung.
Das ist ja eigentlich auch das, wo wir drüber sprechen.
Ja, ja.
Ich muss auch echt sagen, ich habe mich wirklich, wirklich darüber gefreut, dass du mich gegrüßt hast. Hier.
Ja, aber ich hatte dir ja auch das... das Probekapitel,
genau,
wo ich noch im Schreiben war. Und deine Anmerkung habe ich ja auch tatsächlich, als ich das nochmal dann später überarbeitet hatte, auch selber so gesehen und habe das ja auch dann
geil.
Zum Großteil.
Ja, weil ich auch echt ein bisschen stolz war. Spiegel-Bestseller auch. Ja. Ja, ey, aber dann lass doch mal da reingehen. Also ich habe es ja schon gelesen, aber vielleicht sagst du noch mal, was ist denn die These oder des Buches? Kann man das so sagen?
Oder die, die Kernthese des Buches, oder was
also
heißt
nicht das, also ich meine jetzt speziell dieses Frauen-Männer-Kapitel, worüber wir ja heute
sprechen. Na gut, die Kernthese ist eigentlich, wenn man so will, kann man die auch auf die anderen Bereiche beziehen. Und die ist eigentlich, wenn man so will, wir leben mit einem Gehirn, was für die Steinzeit gemacht ist und fürs Überleben in einer modernen Welt. Und wir haben uns eigentlich von unserer Physiologie nicht weiterentwickelt.
Oder nur viel langsamer, als sich das Ding weiterentwickelt.
Ja, genau. Ne? Während, ja, also
sagen wir, weil ein paar Sachen sind ja schon weiterentwickelt. Wir werden ja gleich da noch eingehen, aber es ist ja zum Beispiel so, also früher wäre ein starker Kriegermann wesentlich erfolgreicher gewesen, als er jetzt ist, weil jetzt ist halt mehr Intelligenz gefragt, als genau. Es zum Beispiel okay. In der Steinzeit noch war. Also da ist ja schon eine Entwicklung.
Genau, ne? Aber da ist das Thema Sicherheit. Und heute kann halt der intelligente Mann mehr Sicherheit bringen als der
Starke,
wenn man so will. Ja, ne?
Okay.
So. Aber im Prinzip, dass wir halt, ja, im Prinzip von ein Gehirn haben, was für unser Leben, für unser Überleben ausgerichtet ist, in einer modernen Welt. Und die moderne Welt entwickelt sich halt super schnell. Ne? Also, wenn du siehst, vor 100 Jahren, wie war die Welt da? Im Gegensatz zu jetzt. Und dafür ist unser Gehirn nicht gemacht und das führt zu allerhand Problemen. So, sei es jetzt auf der beziehungstechnischen Ebene.
Weißt du, was ich gestern, ich habe einen Podcast gehört mit dem Frank Thelen, ne?
Ja.
Und der hat gesagt.
Wo saß der? Ben Ungeskript oder was? Ja. Ne, ich habe nur das Thumbnail gesehen.
Und ich fand einen Satz krass, der hat gesagt, die Welt wird sich nie wieder so langsam verändern, wie sie es im Moment tut.
Das ist krass.
Und, ne? Ja, und wenn du dir das überlegst, weil im Moment, also in den letzten 20 Jahren hat sich die Welt ja so schnell verändert, wie in den Jahren davor. Überhaupt gar nicht oder viel weniger. Und wenn du jetzt das hochskalierst auf die nächsten 50 Jahre.
Aber was heißt die nächsten 50 Jahre? Das ist, nimm die nächsten 2 Jahre.
Ja, die nächsten.
Kostenlose Intelligenz wirst du haben, die intelligenter ist als die Menschen. So, die kostenlos ist. Das heißt, diese ganzen Leute, die im Büro die Excel-Dateien schieben.
Ich glaube übrigens, dass es wahrscheinlich die Welt zerstören wird. Weißt du,
das ist interessant. Ja, pass auf.
Ja?
Ja, okay. Nee.
Soll ich dir meine These mal sagen? Mhm. Ich glaube, dass die Menschen erfinden die ganze Zeit schon Dinge, mit denen sie nicht umgehen können. Ich gebe mal kurz 2-3 Beispiele. Ein Beispiel zum Beispiel ist, die Menschen finden zum Beispiel raus, dass der Wal Lebertran erzeugt. Ja, dann fangen die an, Wale zu fangen. Ne? Mhm. Aber anstatt irgendwie die Wale so zu fangen, dass man das nutzt und auch noch was von den Walen hat, macht man das in 0, nix so platt, ja, dass fast keine Wale mehr da sind. Und nur durch eine Erfindung von einem Ersatzstoff, Glühbirne oder was weiß ich, weiß ich nicht mehr genau, sind die Wale überhaupt gerettet worden. Die Menschen erfinden die Atombombe. Und ich meine, man hätte ja auch vorher da mal darauf kommen können, dass es nicht so eine gute Idee ist, Atombomben zu schmeißen.
Naja, so, gut, okay.
Und jetzt.
Aber dass sie es erfinden, ist doch dasselbe Problem mit KI jetzt auch.
Genau, so, es wird erfunden. Right. Und das ist ja meine These. Halt, ja. Ich glaube halt, dass die Menschen die KI erfinden, aber die Menschen können einfach nicht verantwortungsvoll mit so einer krassen Erfindung, weil die KI ist eine viel krassere Erfindung als die Atombombe. Ja, und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschheit mit KI umgehen kann.
Aber was denkst du denn, was dann passiert? Siehst du die Gefahr quasi, dass die KI uns auslöscht, oder siehst du die Gefahr, dass irgendwer mächtiger,
ne?
Ja, oder dass irgendein Mächtiger, der quasi die beste KI hat, die ganze andere Menschheit unterjocht?
Ich habe da keine Vorstellung. Ich glaube nur, dass es in irgendeiner Form schief gehen kann.
Ja, es kann schief gehen.
So, das ist halt, ja. Das, also vor allen Dingen sehe ich halt schon das Problem, dass gesellschaftlich, dass halt die dümmeren Menschen, oder einfachere Menschen, sage ich mal, dass die es immer schwerer haben.
Na, aber die kommen doch, aber gerade die Dummen kommen doch jetzt an kostenlose Intelligenz. Das ist eher da müsstest du eher Angst haben, in Anführungszeichen, dass dein Intelligenzvorteil den du jetzt gegenüber den Dummen hast, ja?
Ja, ich meinte aber auch eher soziale Intelligenz.
Also, ja, gut,
weil,
okay.
Weil zum Beispiel, guck mal, es gibt, also früher konntest du, jeder Mensch hat ja auch ein Bedürfnis, irgendwas zu schaffen. Voll. Also wenn zum Beispiel jetzt ein einfacher Mensch sagt, okay, ich werde Müllmann oder ich werde irgendwie einen relativ einfachen Beruf und das füllt den ja trotzdem aus. Der macht ja trotzdem was Gutes, der hat eine Familie, so. Und diese ganzen Arbeitsplätze werden ja komplett ausgelöscht. Und das hat dann zur Folge, dass sage ich mal, einfachere Menschen überhaupt, also was sollen die dann in ihrem Leben machen? Also ja, das halte ich zum Beispiel für eins der Probleme.
Ja, voll. Naja, also ob jetzt ein Müllmann, ob das die Erfüllung ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt.
Ja,
ne? Aber es geht darum, dass ein Job auch immer eine Bedeutung hat. Und die Menschen verlieren an Bedeutung fürs Leben. Und dann flüchten sie sich in schnelle Dopaminkicks. So.
Ja,
das Risiko besteht, definitiv. Das ist so.
Ja.
Aber kennst du dieses, das habe ich leider im Buch, also das oder dieses Experiment habe ich erst entdeckt, als ich das Buch schon geschrieben hätte. Aber sonst hätte ich das eigentlich gern reingenommen. Mit den Mäusen, die im Prinzip kostenlosen Zugang zu allem Stuff hatten, den sie brauchten, also kostenloses Essen.
Klingelt irgendwas, aber erzähl gut.
Ja, also Mäuse hatten im Prinzip alles, was sie brauchen fürs Überleben. So, und dann haben die geguckt, was ist mit dieser Zivilisation passiert. Und die ist halt untergegangen. So, weil die Männchen sind halt aggressiv geworden gegenüber den Weibchen. Ich glaube, weil sie nicht mehr diesen externen Feind hatten, diesen Purpose, diese Aufgabe.
Ja.
Also die Müll sortieren jetzt, wenn du mit dem Müllmann bleibst. Dadurch sind sie aggressiv geworden gegenüber den Weibchen. Die Weibchen haben sich zurückgezogen. Dadurch ist halt die Fortpflanzung weniger geworden. Und die haben sich so ein bisschen, aber eher apathisch um ihre Schönheit, in Anführungszeichen, Optik gekümmert, haben sie das Fell geputzt und so. Also auf jeden Fall, das Ende vom Lied ist, die Zivilisation ist untergegangen.
Ja.
So, und das ist tatsächlich das Risiko, was ich auch sehe, ganz langfristig gesehen, durch den Überfluss, weil wenn man jetzt KI irgendwie nimmt, also wenn es gut läuft, dann schafft es uns Überfluss, ja, auch in Kombination mit Robotern und so. Die Roboter sind auch nicht weit. Die werden, auch das, es wird zu massiver Arbeitslosigkeit führen. Der Mensch hat keine Chance mehr.
Ja, ja.
Das ist wie, keine Ahnung, wir sind jetzt in Köln und wir wollen nach München und ich bin der beste Marathonläufer, den es gibt auf der Welt und du bist der dickste Mann der Welt, ja? Und ich sage, komm, ich brauche kein technisches Hilfsmittel, ich laufe zu Fuß nach München und du sagst, boah, ich habe ein 50 Jahre altes Auto, ich fahre damit, ich habe keine Chance gegen dich, ja?
Mhm.
Also du nutzt die Technik, um deine Skills zu erweitern.
Mhm.
Ne? Das machen wir ja permanent, ne? Also vor 2000 Jahren haben wir nur mit Leuten kommuniziert, die, keine Ahnung, hast in deinem Leben Leute nur kennengelernt, die im Umfeld von, was weiß ich, 30, 50, 100 Kilometern gewohnt haben. Ne? Jetzt ist im Prinzip alles, ich kann mich mit der ganzen Welt vernetzen.
Mhm.
So.
Ja.
Das hat auch Nachteile, weil dann, ja, egal. Wo wollte ich drauf hinaus?
Weiß ich nicht. Aber
dass wir keine Chance haben, da wollte ich drauf hinaus. Und jetzt ist die Frage, KI und Roboter wird uns im besten Fall irgendeinen Überfluss geben. Und dann ist die Frage, kann der Mensch damit umgehen und sich diesen Purpose, den er eigentlich nicht mehr im Außen hat, dann im Innen schaffen? So.
Der Mensch braucht ja eigentlich immer noch das Menschliche, ne?
Das ist ja dieses menschliche Beziehungsding.
Ja.
Und das geht ja über tiefe Beziehungen. Genau, deswegen, tiefe Beziehungen werden auch in der Zukunft einen höheren Wert haben. Tiefe Beziehungen und Natur halt.
Ja.
Das wird teurer werden, wenn man so will.
Weißt du, was voll krass ist, was ich immer mal gedacht habe? Ich habe, also als ich angefangen habe, Musiker zu sein, ne? Und gesagt, ey, ich werde Musiker, da war noch so der allgemeine Tenor, ey, das ist ja ein total unsicherer Beruf, ne? Werd doch lieber Steuerberater oder Rechtsanwalt, sowas, das ist total sicher, ne? Und heute, wenn du es dir eigentlich überlegst, ist das einer der super wenigen Berufe, die nicht. Also, dass jemand live Musik macht,
ja, gut, das
kannst du nicht, das wollen Leute ja immer.
Ja, ich weiß, das Live-Ding, genau, Live-Events, deswegen gehen auch viele...
Podcasts, guck, also das ist ja alles...
Aber Podcast, wenn wäre das Live-Ding, weil das jetzt in 2-3 Jahren kannst du uns klonen und das Gespräch kann virtuell geführt werden, so...
Das stimmt. Es hat jetzt auch, das war auch in diesem Interview, es hat jetzt einen TikToker, ne?
Der hat seine Rechte
für 1 Milliarde verkauft. Ja. Jetzt können die damit machen, was sie wollen, ne?
Ja.
Aber ich muss dir zum Beispiel auch sagen, dass seit diese AI-Videos, ich bin ja so ein krasser High-Fan, ne? Also ich habe immer High-Videos geguckt, wollte ja auch High tauchen und so, ne? Und seitdem
es so viel AI auf Instagram gibt, gucke ich weniger Instagram, weil es mich überhaupt nicht mehr kickt. Weil ich so ein High-Encounter wirklich spannend fand und heute weiß ich nicht, ist das echt, ist das gefaked? Ja. Und dann habe ich auch keinen Bock. Am Anfang habe ich dann auch in die Kommentare geguckt,
ob es echt jemand, ist, ne?
Ob es echt ist, oder habe es irgendwie versucht rauszufinden. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile so gut, dass ich auch so denke, so, nee, also ich gucke wirklich weniger Instagram, seit es diese Deepfake.
Ja, verstehe ich schon, aber ich glaube perspektivisch, ich gucke das ja eh nicht, das hat eh nicht so, also ich merke halt, wie addictive das ist.
Ja.
So, wenn ich reingehe, aber Social Media hat es tatsächlich nicht so diesen Suchtfaktor für mich, wenn ich mich bewusst davon fernhalte. Wenn ich es aufmache, dann bin ich drin.
Machst du Instagram so gar nicht auf?
Ganz selten, okay. Ganz selten. Also ja, ich gucke schon für Brokeback Mountain und so rein. Ne?
Ja.
So, genau. Aber halt nicht als Konsument eigentlich. Ja. Als eher als Produzent. Aber ich wollte noch irgendwas zu dem... Ach so, mit dem High-Thema. Das ist halt jetzt so, ne? Aber in Zukunft, es wird halt... Irgendwann wirst du auf Netflix, keine Ahnung, machst Serie XY auf und ich mach die Serie auf und wir sehen beide eine andere Serie. Ne? Das ist eine KI dahinter, die generiert das genau auf unsere Präferenzen zugeschnitten. So, und das wird halt alles noch mehr addictive und wir können uns nicht dagegen wehren. Im Prinzip wird unser, das habe ich im Buch ja auch geschrieben, unser Dopaminsystem wird halt permanent manipuliert, weil das ist halt auch, das ist für die Steinzeit, fürs Überleben gemacht, für eine Mangelgesellschaft. Ja, wo du im Mangel bist, Mangel an Nahrung, Mangel an Sicherheit und nicht für diesen Überfluss. Mhm. So, dass du halt Angst, Neugier und FOMO, das ist das, worauf unser Dopaminsystem halt anspringt. Eine Angst natürlich dann unser Überleben sichern, wenn da ein Feuer ausbricht, dann ist klar, dass meine Aufmerksamkeit dahin geht. Ne? Mhm. Neugier ist halt, weil neue Sachen auch potenziell gefährlich sind, deswegen muss ich sie immer abchecken vorher. Und FOMO ist im Prinzip ja auch eine Art von Angst, Angst, was zu verpassen. Ne? Also Angst, du hast ja immer hinzu und weg von Motivation und weg von ist Angst und hinzu wäre Liebe theoretisch, also Angst, die Liebe zu verpassen. So, das sind die Trigger und darauf zielt ja auch jeder, ob bewusst oder unbewusst, der, sagen wir mal, hier TikTok macht oder Instagram Reels oder wenn du hier ein Reel rausschneidest, dann wirst du auch quasi das als den ersten Trigger setzen, um in das Bewusstsein, in den Mental Real Estate und das ist die Währung des aktuellen Jahrhunderts und das wird viel krasser. Ja,
Mensch will geliebt werden.
Und ja, was heißt
Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Ja, das auch.
Basic.
Genau, ja, das auch. Aber es will halt jeder, will halt in deinen Mental Real Estate rein. Das muss dir halt bewusst sein. Das ist so ein Kampf gegenseitig. Das ist wie Risiko. Du hast Mental Real Estate 100 Punkte und ich habe 100 Punkte. Und jetzt geht's darum, dass ich möglichst versuche, bei vielen anderen das zu besetzen und du aber auch gleichzeitig bei mir.
Meinst du so viel, alle Menschen sind so?
Nein,
bist du so?
Nein, nee, gar nicht. Aber das ist das Spiel da draußen. So, das
ja,
ist
aber
doch,
das war es ja früher dann auch schon.
Ja, voll, natürlich. Nur es ist halt viel, viel krasser geworden. Und deswegen habe ich ja das Buch geschrieben, damit die Leute sich darüber bewusst sind und ihren Mental Real Estate halt schützen. Und das ist halt in dem Sinne, deswegen schreibe ich da auch drin, TikTok ist der Teufel.
Ja. So, weil, wie ist das denn angekommen? Hast du da gute
angekommen, die es gelesen haben, fanden es gut, aber es haben halt nicht so viel gelesen.
Meinst du, weil du es alleine geschrieben hast oder weil
Nee, so als Buch ist auch nicht viel besser.
Okay.
Nee.
Ist einfach
nee, weil es auch mit dem Verlag
Zeitgeist und so, ne?
Das waren jetzt auch nicht ganz so mit dem Verlag zufrieden, also der hat das auch ein bisschen gut, ich will jetzt auch nicht Verlag alles schieben, aber ja, vielleicht zieht's ja auch irgendwann noch. Also ich bin, ist auch völlig egal, ob sich verkauft oder nicht. Ich bin mit dem Inhalt zufrieden.
Ja. Aber lass mal auf das Frauen-Männer-Thema. Ich will unbedingt mit dir über das Frauen-Männer-Thema reden. Was steht in dem Buch über Frauen und Männer?
Die Kernthese auch da. Männer und Frauen spielen unterschiedliche Spiele, die evolutionstechnisch geprägt sind. Halt, ne? Also die Frau ist evolutionstechnisch das schwächere Geschlecht, deswegen ist ihr Fokus mehr auf Sicherheit. Und der Mann will halt seinen Samen verteilen, seine Nachkommen sichern. Das ist sein primäres Motiv. Gesunde Gene, Nachfahren zu kriegen, genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder gesund sind oder dass irgendwer durchkommt, ist halt, indem er den Genpool mischt. So, genau. Deswegen dann lieber 10 Kinder mit 10 verschiedenen Frauen als 10 Kinder mit derselben Frau.
Und die Frau muss evolutionstechnisch halt gucken, dass sie der Partner, wenn sie schwanger ist, dann auch auf sie aufpasst und sie
genau, von der Mama deswegen, verteidigt. Sozusagen. Genau, deswegen hat sie einen anderen anderes Risikoprofil bei Sex halt. Ne?
Ja.
Der Mann kann einfach loslegen, hat kein Risiko in dem Sinne. Die Frau muss im Prinzip sicherstellen, dass der Mann sie hinterher nicht verlässt oder halt für sie da ist, weil in der Steinzeit war sie ohne den Schutz des Mannes verloren. So, deswegen ist, wenn du dich auf die Domplatte stellst und sagst hier, wer will mit mir Sex haben, werden sich
nicht so viel
weniger melden, als wenn sich deine Freundin einstellt.
Ja, ja. Wobei es ja auch so ein bisschen...
Ach so, ganz kurz noch. Ja. Deswegen der Fokus. Also es gibt ja immer verschiedene Dinge, auf denen die Leute in der Partnerwahl achten. So, aber Frauen haben unterschwellig den Fokus auf Sicherheit. So, und das ist in der heutigen Zeit Status, sozialer Wert, Intelligenz, whatever. So, Optik spielt natürlich auch eine Rolle, so, aber die ist weniger wichtig als jetzt beim Mann. Da ist halt die Optik, weil die Optik ist halt das Zeichen für gesunde Gene, Gesundheit, gesunde Nachkommen. So, deswegen hat der Mann einen anderen Fokus auf die Optik als die Frau.
Weißt du, was mir bei mir aufgefallen ist? Ich habe, also klar, ich gucke auch auf die Optik, ich will schon mit schönen Frauen was haben, aber was mir tatsächlich wichtiger ist als Optik, ist so eine sexuelle Energie, so eine Ausstrahlung. Also wie zum Beispiel... Ja, was wolltest du sagen?
Nee. Ich wollte ja sagen, das sind ja alles jetzt nicht Klischees, aber es sind Durchschnittswerte. So, es gibt genauso wie, das habe ich im Buch ja auch geschrieben.
Dass das so schwarz-weiß ist?
Genau,
ne?
Nee, es ist nicht schwarz-weiß. Sondern
aber dass die These erstmal schwarz-weiß ist und dass sich dann innerhalb dieser These ganz viele Graustufen...
beziehungsweise wenn ich sage, Männer können im Durchschnitt 100 Meter schneller laufen als Frauen, so, dann ist das so. Ja. Im Durchschnitt. So, aber natürlich gibt es auch Frauen, die schneller 100 Meter laufen als Männer.
Ja, ja.
So, aber im Durchschnitt stimmt das. Und für 80% oder was stimmt das? Keine Ahnung. Ja, genau. Und so muss man halt diese ganzen Thesen halt natürlich jetzt auch so betrachten. Aber du siehst, der Austausch Sicherheit, guck mal, das siehst du auch bei irgendwelchen Trash-Bums-Formaten. Du siehst, dass die Frau schneller den Partner in Anführungszeichen sichern will.
Mhm.
So, das siehst du.
Und auch schneller eifersüchtiger ist?
Eifersucht ist so ein Ding, das ist in beiden angelegt. So, die Frau ist eifersüchtig, weil sie Angst hat, dass der Mann seine Ressourcen mit einer anderen Frau teilt. Deswegen hat sie evolutionstechnisch einen Anreiz, eifersüchtig zu sein. Und der Mann ist eifersüchtig, weil er im Prinzip nie weiß, zieht er nicht ein Kuckuckskind hoch. So, er weiß ja nie, ist es sein.
Aber warum wäre das für den Mann evolutionstechnisch so schlimm?
Ja, weil es nicht seine Gene sind.
Okay.
Also, will ja seine Gene weitergeben. Deswegen haben beide den Anreiz, also evolutionstechnisch zur Eifersucht.
Weil Männer töten ja aus Eifersucht mehr als Frauen, zum Beispiel, ne?
Kann sein, weiß ich nicht, ja. Ja,
klar.
Ach so.
Also überleg dir, wenn du die Gewaltquote siehst.
Ja, okay, so meinst
du.
Ja,
Du kannst sagen, Männer sind ja wesentlich gewalttätiger als Frauen generell demnach halt auch in Eifersucht.
Genau, okay, klar. Sachen, wenn du so, ja, klar. Also klar, Männer sind gewalttätiger. 1000%. Ich meine, geh in den Knast und guck dir die Quote an, wenn 95% Männer sitzen. Ja.
Weißt du, was ich auch noch interessant finde, wenn man so von der damaligen Zeit zu heute denkst, ist ja die Liebesbeziehung, ne? Oder vor allen Dingen die Liebesheirat, eine relativ neue Erfindung.
Mhm.
Also früher, also in Königreichen oder so, da wurde man ja mit einer anderen Adligen verheiratet oder da wurde verheiratet. Du hast ja heute in einer Menge islamischen Ländern zum Beispiel, kannst du dir immer noch nicht aussuchen, mit wem du heiratest. Also die Liebesheirat ist ja eigentlich eine total neue Erfindung.
Damals war es, glaube ich, ist halt einfach dieses Nutzen zum Überleben, Überleben sicherer zu machen.
Glaube
ich auch.
Und jetzt ist es ja so, also jetzt in der, sag ich mal so, seit wann ist das vielleicht so, dass man sich aussuchen kann, wen man heiratet, vielleicht seit etwas über 100 Jahren, 150 Jahren oder so.
Ja.
So, und dann jetzt, sag ich mal, seit nach dem Krieg nochmal durch die Emanzipation auch nochmal mehr als früher. Und dann ist man aber auch total lange zusammengeblieben, ne? Also man hat sich nicht so schnell scheiden lassen, weil man dann einmal den Partner hatte. Und jetzt ist es ja so, also was du eben meintest, mit FOMO zu haben.
Überfluss, ja.
Überfluss und Auswahl, den Datingportalen, ne? Oder so. Und jetzt...
Ja, das ist ja auch das, guck mal, evolutionstechnisch, keine Ahnung, wie viel, in welchem Radius wir uns da bewegt haben, aber so viele Leute hat man nicht kennengelernt. Evolutionstechnisch hast du in einem Tribe von, keine Ahnung, 100, 150 Leuten gelebt, so. Was, dann war dann deine potenzielle Partnerauswahl, wenn die Hälfte das andere Geschlecht hat und dann entsprechend Alter ist, die potenzielle Partnerauswahl vielleicht 10, 15 Leute, die da überhaupt in Frage kommen.
Ja.
Und heutzutage mit theoretisch unendlicher Auswahl, dafür sind wir nicht gemacht. So. Das,
wofür sind wir nicht gemacht?
Für diesen Überfluss an Alternativen. Es ist scheiße, keine Auswahlmöglichkeiten zu haben, aber du kannst halt auch zu viel Auswahlmöglichkeiten haben.
Weil,
ja, das ist, da habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben, in Bezug auf so Produkte. So, okay. Wenn du Entscheidungen triffst.
Okay.
So, wenn du zu viel Auswahl hast, du hast halt die Reue, weil du malst dir halt hinterher. Also selbst wenn du 100 Sachen zur Auswahl hast, hast du es viel, viel schwerer, da die Nummer 1 zu treffen.
Ja, ja,
so.
Ja, ja.
Und wenn du dann ganz viel Zeit investierst, es gibt Maximizer und Satisficer, ja. Maximizer will von 100 Alternativen, ich will die Nummer 1.
Ja.
So. Der Satisficer sagt, komm, mir reicht einer aus den Top 10, Top 15.
Ja.
So. Der Maximizer braucht viel, viel mehr Energie, macht mehr Recherche, ja. Keine Ahnung, will sich einen Computer kaufen jetzt als Beispiel. Guckt die ganzen Prospekte durch.
Wir haben einen gemeinsamen Freund, ne? Der ist der
Maximizer. Ja, ja. Der ist, ja, 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 ja.
Cash.
Und, da müssen wir auch noch gleich drüber reden. Der Maximizer, also setzt die viel, viel mehr Energie da rein, ja?
Ja.
So, und er trifft objektiv betrachtet die bessere Entscheidung, ja? Wenn es 100 Plätze gibt, dann trifft er den 5. Platz als Beispiel. Und der Satisficer sagt, komm, der Computer hier vom Aldi, der ist gut.
Aber so. Es lohnt sich nicht, weil er viel mehr Energie da reingesteckt hat.
Nee, und er ist viel unzufriedener mit der Entscheidung. So.
Okay.
Weil er halt, weil er mehr Energie reingesteckt hat, aber weil er auch sieht, was er verpasst halt, weißt du?
Mhm.
Er hat halt immer diesen Fokus, das ist halt der Nachteil. Deswegen sind auch Leute in Afrika teilweise glücklicher als hier, weil sie halt, das Glas ist halt leer. Sie betrachten das, was sie haben in ihrem Glas. Während uns geht es so gut und deswegen ist es ja, macht es ja auch evolutionstechnisch Sinn, zu gucken, was fehlt mir noch in diesem Glas.
Da ist aber auch zum Beispiel das Internet und vor allen Dingen, dass jeder heute
relative
auf Instagram
Vergleich.
Sehen, also jeder... Der noch so arme Mensch ist, irgendwo am Ende der Welt, kann sehen heute, wie die Superreichen
Das ist genau das, was ich eben meinte mit, du wusstest sonst, was in deiner Clique von 150 Leuten abgeht, aber nicht was drumherum.
Aber glaubst du denn...
Und dieses relative Vergleich, auch das dafür, das ist in der Clique okay und das ist auch klar, das soll dich auch da nach zu mehr Ressourcen antreiben. Der da hinten hat mehr, ja gut, dann ist gut, dass hier ein bisschen Neid hochkommt, dann habe ich vielleicht einen Antrieb, auch mehr Äpfel oder was ranzuschaffen.
Aber generell glaubst du denn, dass Menschen, die Menschheit, also das ist ja, meine These ist ja, dass die Menschheit generell nicht für Monogamie geeignet ist. Also ich, du weißt ja, ich lebe ja nicht monogam, ne?
Ja.
Und wenn ich immer so Beziehungen sehe, die sich gegenseitig versprechen, du bist die Einzige, also ich glaube einfach nicht dran. Mhm. Also ich meine, du siehst es bei dem nächsten menschlichen Verwandten, dem Menschen, Affen, Pavian etc. pp. Guck im Kölner Zoo, was da los ist. Die Menschen sind ja, wie du schon sagst, also die sind ja so unterschiedlich, sind die ja gar nicht. Die sind vielleicht ein bisschen intelligenter und können das krasser abstrahieren, aber der Trieb ist ja bei uns derselbe wie bei einem Schimpansen, mehr oder weniger, ne? Und deswegen glaube ich gar nicht, dass es überhaupt Sinn macht, monogam zu leben.
Ja,
also ist meine These.
Würde ich in dem Sinne so unterschreiben, dass Monogamie nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ich weiß aber auch nicht, was der Weisheit letzter Schluss ist. Ne?
Nicht Monogamie.
Ich glaube, bei dir funktioniert das jetzt gut. Aber bei anderen ist halt die...
Kurz sagen, also es ist aber auch so, also ich bin ja, seit ich Anfang 20 bin, habe ich gemerkt, dass ich gerne... Rumbumse, oder dass es einfach ehrlich ist, eine Partnerin.
Genau, nicht dass du als, so. Als Typ das so siehst.
Genau.
Das sehen 99% aller Typen so.
Aber der Unterschied ist, ich habe dann auch immer öfter Typen gesehen, die dann ihre Freundinnen betrogen haben und das, was halt auch immer zu totalem Drama geführt hat. Mhm. Und ich habe dann halt auch irgendwann tatsächlich auch immer Pick-up. Ne, habe ich ja früher gemacht. Und dann einfach mal mit Ehrlichkeit probiert. Ne?
Ja.
Und dann habe ich ein paar Partner, habe ich immer schon direkt gesagt, ey, ich bin nicht treu. Ja, es ist einfach so. Ich werde immer mit anderen Frauen schlafen wollen. Und dann hat das ein paar Beziehungen gebraucht. Und jetzt habe ich halt auch einfach eine Beziehung gefunden, für die das okay ist und die das in einem Maß auch so sieht. Also bei Sabrina ist das so, sie ist natürlich eine Frau, die hat das nicht ganz so krass wie ich. Mhm. Aber ab und zu hat sie halt auch mal Lust.
Ja, genau. Ja. Frauen haben das ja auch so, ab genau. und zu. So ist es ja, ja nicht nur, es ja. ist halt, wie du selber sagst, in einem anderen Maße. Und ja.
So. Ja, und ich glaube, also ich muss tatsächlich sagen, okay, das ist natürlich jetzt für mich so, aber ich glaube schon, dass ich da das, also zumindest das Richtige für mich gefunden habe.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe ganz, ganz selten monogame Beziehungen, wo ich wirklich denke, hey, also ich habe so das Gefühl, ich meine, vielleicht ist das ein bisschen arrogant, aber ich habe das Gefühl, dass ich einfach, weißt du, was das Geile daran ist? Ich kann einfach so ehrlich sein.
Aber das
also
ist,
dieses Ding, ich sehe eine Frau und gucke und Sabrina weiß, der Fabian würde die jetzt gern bumsen. So, und das ist auch in Ordnung. Und auf der anderen Seite sehe ich ja auch Sabrinas Bedürfnisse und das, was sie mal möchte. Und also ich nehme das ja nicht nur für mich in Anspruch,
ja,
weißt
super.
Du? Mhm. Ne? Und
ja.
das ist schon cool. Ich glaube, dass Monogamie funktioniert, wenn man halt nicht so ein krasses sexuelles Interesse hat, wie ich jetzt. Also es gibt ja Menschen, die haben...
Ne, oder es ist, das würde ich, glaube ich, sehen, es ist die Second-Best-Lösung für die Leute, die ein Eifersuchtsthema haben. Und das haben die meisten, wie gesagt, mehr oder weniger stark. Und dann ist es quasi so, okay, komm, ich gebe dir meine Exklusivkarte, du gibst mir deine. Aber unterschwellig weißt du, okay, ich kann ja nicht 100% kontrolliert werden. Wenn was wäre, könnte ich ja die Exklusivkarte mal kurz verschwinden lassen. So. Und das ist halt dieses Fremdgehen, wenn man so will. Ne?
Ja.
Und Männer und Frauen gehen gleich oft fremd ungefähr. Also es ist jetzt nicht, dass Männer mehr fremdgehen, aber die gehen aus unterschiedlichen Motiven halt fremd. Und
gehen Sie aus unterschiedlichen Motiven fremd oder haben Sie aus unterschiedlichen Motiven Sex?
Diese Differenzierung weiß ich jetzt, also kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass Sie aus unterschiedlichen, also Motiven halt mit anderen was starten, was das jetzt genau ist.
Frauen eher aus dem emotionalen und Männer aus dem sexuellen? Oder
ja, Männer halt aus dem Grund, die sind total zufrieden in der Beziehung, aber der Reiz von anderen ist halt noch da. So, ne? Und wenn sich was bietet, ist trotzdem der Reiz halt da. Mhm. Während bei Frauen, das natürlich kommt auch wohl, das habe ich mal gelesen, ich weiß nicht bestimmt, aber nach 200 Mal Sex mit demselben Mann haben die auch mal Bock auf andere, aber es ist ein anderer, nicht so stark. Ja. Der Mann hätte auch nach einmal Sex schon, ne? Also Bock auf eine andere. Und wenn in der Beziehung, also außer es ist halt jetzt so vereinbart und so weiter und so fort, ne, das Ehrlichkeit ist ja eh die Basis dann von allem, so grundsätzlich für Beziehungen, deswegen ist es ja gut, wie ihr das handhabt. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Frauen, genau, wenn halt in der Beziehung schon was nicht stimmt, also dann gehen die halt eher fremd. So, eigentlich, weil sie dann im Prinzip schon, eigentlich ist das so ein Move, schon Ausschau nach der nächsten Ressource halten, ja, aber um dann den Verein zu wechseln.
Man muss halt auch sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, ey, man möchte eine lange Beziehung führen und die nicht bei der ersten Krise wegschmeißen, dann hat jede Beziehung mal eine Krise, ne?
Ja,
und
klar.
Und ich finde auch, also das finde ich
das,
auch...
Aber das spricht doch jetzt nicht gegen meine These.
Nee, aber ich finde schon, ich will schon sagen, die Nicht-Monogamie hat dann auch den Vorteil, dass du bei einer Krise das halt auch mal machen kannst, ohne die ganze Beziehung hinzuschmeißen. Weil wenn du in einer Krise bist, in einer monogamen Beziehung, und du gehst dann fremd, dann ist vorbei.
Weißt du, was ich meine? Ich weiß.
Und das ist einfach so, also ich merke das halt auch selber. Also bei Sabrina und mir ist es ja so, dass wir meistens zusammen was machen, auf Sexpartys gehen oder in Kithead und Swinger und bla bla bla. Ne? Und es gab aber, also wir sind jetzt ja 8 Jahre zusammen und es gab halt auch mal so Sachen, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich das mal alleine machen. Ne? Und ich habe gemerkt, und dann war das cool und für sie auch cool und klar, wir müssen darüber sprechen und natürlich gibt's bei uns auch Eifersucht und natürlich ist das auch mein Thema.
Ach, das gibt's bei euch?
Ja, ja.
Ach, hätte ich jetzt
kann gleich was sagen.
Ja.
Natürlich.
Nee, das hätte ich jetzt tatsächlich... So. War ich jetzt nicht so geil.
Sag ich gleich was. Aber das Ding ist, ich mache das dann und es tut unserer Beziehung gut. Oder sie hat es auch mal gemacht und es tut unserer Beziehung gut.
Ich sehe das ja, also du musst mich gar nicht überzeugen. Ich sehe das ja grundsätzlich genauso. Ich habe ja gesagt, ich sehe Monogamie auch nur als Second-Best-Lösung. So, was die Leute sich halt, es ist für die meisten Leute wahrscheinlich das Richtige, weil sie nicht mit dieser Ehrlichkeit umgehen können, mit dem, was dahinter steckt. Und dann ist es halt einfach die einfache Art, den Kopf in den Sand zu stecken und der Realität nicht ins Auge blicken zu müssen. Aber deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, damit die Leute einfach verstehen, Männer und Frauen spielen unterschiedliche Spiele und die einzige Lösung ist halt
sein.
Ja, und Kommunikation darüber.
Und das ist aber auch wieder das Ding, bei einer offenen Beziehung wirst du, wo du dann erzählst, was du machst, du wirst erstens dazu gezwungen, mehr miteinander zu reden. Du kannst nicht so viel totschweigen, weil es dann einfach so ist. Und das Zweite ist, du wirst viel krasser mit deinen eigenen Gefühlen konfrontiert, deiner eigenen Eifersucht, weil Eifersucht ist ja eigentlich nichts anderes als eine Verlustangst.
Also eigentlich willst du sagen quasi, und da würde ich dir zustimmen, offene Beziehung ist Persönlichkeitsentwicklung.
Ja,
ich weiß, ich sehe es ja auch so, ich bin da mit dir auf einer Seite. Ich glaube nur, ich stelle nur die Gegenthese, für die meisten Leute, die sind halt nicht so weit. Oder die wollen sich auch nicht entwickeln, die wollen da nicht hingucken, die wollen den Kopf lieber in den Sand stecken und lieber einen Hollywood-Film und guck mal, am Ende des Hollywood-Films waren die doch glücklich und so soll es die nächsten 30 Jahre sein. Und der Partner soll der beste Liebhaber, aber auch das höchste Vertrauen, alleine das geht ja schon nicht.
Es gibt ja
auch hast Vertrauen, ja, und Leidenschaft, wenn man so will. Genau, also am Anfang hast du halt eine hohe Unsicherheit und einen hohen Neuheitswert, ne? Und wenig Vertrauen. So, und dann mit der Zeit, logischerweise geht diese Spannung des Neuen geht halt runter und das Vertrauen geht hoch oder die Liebe geht hoch und die...
Ja, klar.
Ja, so, aber das ist ja normal. Aber du kannst ja nicht, der Hollywood-Film suggeriert dir, weil der hört auf, wo es am schönsten ist, dass das in 30 Jahren auch noch so ist. Ja, das ist aber... Und wenn du dich natürlich mit dem Status oder deine eigene Beziehung mit dem Status des Hollywood-Films vergleichst, dann wird es halt eine Enttäuschung. Und ja.
Es gibt halt auch viele, das sieht man ja auch immer mal, so Serienmonogamisten, ne? Die sind dann so immer ein, zwei Jahre mit jemandem zusammen und dann wieder ein, zwei Jahre mit jemandem zusammen und dann wieder ein, zwei Jahre mit jemandem zusammen. Was ich ja, weiß ich nicht. Also ich muss ja schon sagen, es ist ja schon toll, so jemanden fürs Leben zu haben, ne?
Genau, aber das hat ja, aber warum? Auch generell, warum wird die sexuelle Exklusivität an diese Beziehung zwangsläufig gebunden? Das könnte doch was anderes sein. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, beschwert sich deine Freundin doch auch nicht.
Ja.
Ja, genau.
Ja,
und beziehungsweise, und das hat ja auch nicht, sie ist ja auch nicht sauer, du bist ins Fitnessstudio gegangen, jetzt bin ich eifersüchtig. So, aber es hat halt was mit diesem Eifersuchtsthema dahinter und das ist halt immer ein Selbstwertthema. Und das ist aber auch verständlich, dass die Frau halt Angst hat, wie gesagt, dass der Mann da weg seine Ressourcen woanders hinteilt oder vielleicht weg ist.
Und der Mann Angst hat, dass sie...
Ja, dass sie... Genau, ich finde es auch nicht geil, wenn seine Frau von wem anders begattet wird. So, das ist alles logisch. Deswegen meine ich ja, ich habe nicht die Lösung, ich habe nicht die Lösung. Die einzige Lösung ist halt Ehrlichkeit und Kommunikation. Und zu Ehrlichkeit gehört erstmal die Realität anerkennen. Denn ich musste sie erstmal erkennen, bevor du sie anerkennen
kannst. Aber hast du das Gefühl, dass die Menschen das nicht tun?
Also auch da wieder, manche tun es, manche nicht, aber die meisten wollen halt, glaube ich, mit der Realität wenig zu tun haben. So, wenn ich ganz ehrlich bin.
Aber es ist ja schon so, dass wenn ich das so beobachte, auch in den Medien oder in der Öffentlichkeit, ist ja jetzt heute eine offene Beziehung es ist ja schon eine Weiterentwicklung da. Ne? Also es ist ja schon, also Frauen. Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern heute ist ja anders als in den 60ern und auch anders als in den 90ern. Also ich merke zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Sexpartys heute vergleiche mit Sexpartys vor 15 Jahren, wo ich ja das erste Mal war.
Warst du schon auf Sexpartys?
Ja. Da, ich bin 42.
Das ist ein Early Bird.
Ja. Also ich werde heute auch öfter von Frauen angesprochen. Also Frauen sind auch offensiver. Frauen sind also durch auch dieses emanzipiert und dass sie selber halt auch sagen, was sie... Also ich sehe schon eine Veränderung.
Ja, glaube ich auch, dass sich da was verändert.
Im Positiven wie im Negativen manchmal. Ne? So, also ich bin ja tatsächlich ein Fan von Feminismus. Zumindest in einem also in einem coolen, also wenn jetzt Frauen sagen so, hey, ich nehme ja auch, was ich will jetzt auch und hab Bock da drauf, dann finde ich das ja total in Ordnung. Also diese, weißt du?
Ja, ja, klar. Nee, ist ja auch. Wie gesagt, das sehe ich ja auch so. Gegenargument wäre nur, dass halt Frauen halt, wie soll ich sagen, sich ihre Aufmerksamkeit auch über die Sexschiene holen können und ein inneres Thema über diese Aufmerksamkeit von Männern im übersteigerten Maße kompensieren können, ohne an sich selber arbeiten zu müssen.
Ja,
so, weil sie haben immer die Möglichkeit, hier kommt der Nächste, steht in der Reihe.
Ja,
so, und das hat der Mann halt nicht.
Aber ja, aber der Mann hat dann kauft sich einen Porsche oder so.
Ja,
also
ja,
ich meine, dass man seine psychischen Unzulänglichkeiten sehr, sehr oft, inklusive mir, nicht löst. Oder was Männer ja zum Beispiel auch viel öfter machen, ist, dass Männer, Männer viel öfter Drogen nehmen zum Beispiel. Ne?
Ja, weiß ich nicht. Ist so,
ja, klar, viel krasser.
Ja, okay.
Ja, ja.
Aber guck mal, weil du jetzt gerade, du hast ja als Gegenargument gebracht, der Mann kauft sich einen Porsche. Mhm. Ja, stimmt. Und nur dem Porsche fällt nicht vom Himmel. Das ist der Unterschied. Weißt du, der muss ja was tun, um den Porsche zu kriegen.
Naja, kommt drauf an, aus welchem...
Ja, jetzt klar, wenn du jetzt sagst, er hat es geerbt oder so, ja, blablabla. Aber da sind wir ja bei diesem Thema, oder machen wir den Bogen anders. Der Mann hat in dem Sinne im Dating den Vorteil, weil, wie gesagt, sein primärer Fokus ist die Optik. So, er hat, what you see is what you get. Weil er sieht, was er kriegt. So, die Frau will sozialen Wert, Status und aber auch diese Sicherheit, ja, selbst wenn er einen hohen sozialen Wert hat, dass er sich auch zu mir committet. So, das heißt, das kann sie ja nicht sehen, das muss sie ja. Sie hat ja ein ganz anderes Risikoprofil, wenn man so will.
Aber deswegen können auch Frauen relativ gut Männer abchecken. Also, ich habe das Gefühl, ja, dass Frauen manchmal Menschen besser einschätzen können als Männer.
Kann sein, kann nicht sein, kann ich, habe ich keine Meinung zu.
Okay.
Wenn man jetzt in diesem Partnerschaftsgame irgendwie guckt, wer ist da eher ein höherwertigeres Spieler, wer eher ein niederwertiger Spieler, dann ist es halt bei Frauen, deren größtes Asset ist halt die Optik, so, und die ist nun mal, hört sich jetzt doof an, aber die ist halt relativ gegeben, so, kannst natürlich noch was dran machen, aber die ist halt einfach gegeben, sie muss nichts dafür tun. So. Aber als Mann, um in eine höhere Liga zu kommen, in der Regel musst du dich halt irgendwie entwickeln. Ja, und du musst was dafür tun. Das ist halt der Unterschied. Du musst an deiner Persönlichkeit arbeiten, während die Frau hat ihre Optik, und wenn ihr was nicht passt, so, dann kann sie sagen, okay, ja, weißt du, ein Arschloch, ich nehme den Nächsten. So. Sie hat nicht diesen externen Zwang, sich entwickeln zu müssen, um in diesem Game höher zu steigen, so. Sie hat erst diesen Zwang, wenn sie irgendwann dann 30, 40 ist und merkt, oh Scheiße, alle meine Beziehungen haben nicht geklappt. Ich bin immer auf die Fuckboys reingefallen und es lag immer an denen. Und dann das Asset.
Naja, dafür hat sie aber auch ein paar Nachteile, ne? Sie hat erstens den Nachteil,
dass... Ich sag nicht, dass die Frauen im Vorteil sind.
Nee, ich sag's ja nur, dass sie beruflich natürlich schwerer in Sachen reinkommt, weil A, wenn sie vielleicht ein Kind haben will, ist es schwieriger für sie.
Klar.
Und B, hat sie natürlich auch immer, also die Frau hat halt auch immer das Problem, dass sie aufpassen muss, dass sie nicht mit einem gewalttätigen Mann zu tun hat. Weil da ja auch das Verhältnis ungleich ist. Also die Frau,
ja, klar.
Die Frau wird ja viel öfter von einem Mann geschlagen als umgekehrt.
Aber was hat das jetzt auch meine Argumentation eben damit zu tun? Ich meinte ja gar nicht, dass Frauen jetzt.
Nee, aber du, nee, weil
also, das, das,
weil
nur, das du sagst, unterschiedliche.
Nee, genau,
Games
weil du,
halt so.
weil du
und
sagst,
die Frau ist
weil,
halt,
weil du gerade gesagt hast, dass der Mann mehr tun muss. Und wenn du zum Beispiel sagst, der Mann hat mehr, muss mehr tun, um Porsche zu kriegen. Ja. Oder
also Porsche jetzt als Synonym, auf dieser Leiter im Datingmarkt in der Liga hochzusteigen.
Aber dafür ist es halt auch wieder so, wenn eine Frau nicht so attractive ist, hat sie die doppelte Arschkarte, und dann muss sie doppelt so viel tun wie der Mann. Weißt du?
Wenn die Frau nicht so attractive ist, dann, das hört sich jetzt super doof an, aber dann hat sie einen Arsch. Was heißt eine Arschkarte? Das würde ich jetzt nicht sagen. Auch da, sie kann. Dann muss sie halt mehr an ihrem Charakter arbeiten, ne?
Ja, und oder auch generell, die muss sie ja beruflich noch mehr arbeiten.
Genau,
also eine Frau, die jetzt nicht also sagen wir mal so, die wirklich hässlich ist, die hat's ja auch beruflich doppelt schwer.
Ja,
die ist halt doppelt schwer eingestellt zu werden, doppelt schwer in eine krasse Machtposition
der
zu
Mann, kommen. Du willst darauf hinaus. Okay, der Mann hat's mehr, der kann da mehr noch raushauen. So, und die Frau nicht, oder was? Das meinst du, ne? Ja.
Ja, also es geht ja darum, jetzt mal so ein bisschen aufzu. Also ich glaube nicht, dass die Frau da in einem Vorteil ist.
Das habe ich auch nicht gesagt. Insgesamt.
Nee, ich sag's ja nur.
Ja, ja. Ich sag nicht, dass weder der Mann im Vorteil noch die Frau, es sind nur unterschiedliche Games und beide Seiten haben völlig unterschiedliche Challenges, müssen aber auf einem Spielfeld irgendwie zusammenkommen und denken halt, okay, da würde es dann funktionieren, weil wir ja beide dasselbe Spiel spielen. Nee, wir spielen unterschiedliche Spiele, deswegen müssen wir kommunizieren, um da irgendwie unsere Spiele aufeinander abzustimmen, wenn es denn funktionieren soll. Okay. Das meine ich halt. Ich sage nicht, dass einer da im Vorteil oder im Nachteil ist. So,
und zu welchem Ergebnis kommst du?
Es gibt kein Ergebnis, außer dass es halt, wie gesagt, diese unterschiedlichen Spiele sind und du darüber die erkennen musst und dann kommunizieren. So, wenn ich da die Lösung hätte, das wäre ja einfach.
Ja, aber die Lösung ist ja eigentlich, dass man sagt so, hey, wir sind ehrlich zueinander. Wir sagen, also das schreibst du ja auch, wir sagen, dass die Welt halt so ist, wie sie ist. Und wir sagen das ehrlich und dann ist das die Basis auf jeden Fall.
Genau, also ich würde vielleicht sagen, okay, die Lösung ist erstmal die Realität irgendwie anzuerkennen und auch anzuerkennen, dass dann Monogamie eigentlich nur ein Setting ist, was vielleicht die Second Best...
Aber nochmal, hast du denn das Gefühl, dass das nicht anerkannt wird?
Da müsste ich jetzt mehr mit viel, viel mehr Leuten drüber geredet haben, um da jetzt einen repräsentativen...
Nee, aber so zum Beispiel in unserer Öffentlichkeit.
In unserer, meinst du jetzt in generellen Öffentlichkeit oder in unserer privaten Öffentlichkeit?
In Deutschland, also in Europa, sage ich mal.
Ja, ehrlich gesagt, ich gucke ja auch nicht. Also ich habe wenig Kontakt zur Öffentlichkeit in dem Sinne, dass ich jetzt Medien konsumiere und so. Ja. Deswegen weiß ich nicht, was da jetzt so... Stand der Dinge ist. Ich glaube schon, es wird alles offener und es wird offener über solche Dinge geredet. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das dann trotzdem so alles immer in die richtige Richtung geht, weil die Lösung ist jetzt nicht für mich, Frauen sollen auch immer ihre Sexualität ausleben, wie sie Bock haben und sich von jedem durchbumsen lassen. Weißt du?
Na, wenn sie es wollen.
Ja, wenn sie es wollen, dann haben sie oft ein innerliches Thema. Sagen wir es mal so.
Und Männer nicht?
Männer und Frauen haben genauso Themen, ne? Aber ja. Ich glaube, wenn jetzt ein Mann viel rumbumsen will, ist es erstmal noch normaler. Natürlich, auch da gibt's ja Grenzen von, oder was ist Grenzen? Das ist, sich ausleben versus, das ist für mich auch eine Art von Dopaminsucht, wenn du jetzt ein High-Status-Spieler bist, da alle jeden Tag einen anderen wegzuflanken. Weißt du?
Und also irgendwie hat ja jeder auch so Themen. Also
es geht nicht darum, Themen. Ja, natürlich hat jeder Themen, das ist völlig klar. So. Aber wir sind ja darauf gekommen, weil du gesagt hast, glaubst du nicht, dass die Gesellschaft offener wird? So, deswegen, das hast du ja gesagt. So. Und dann habe ich gesagt, ja, wird offener, definitiv, aber unabhängig davon, dass ich nicht viel mitkriege, was die Gesellschaft macht, habe ich, wenn, eher das Gefühl, dass es halt in die Richtung geht, so, ja, die Frau soll alles machen und diese Gleichschaltung, in dem Sinne, ja, der Mann bumpst sich gern rum, die Frau soll das auch. Und warum ist der Mann ein Frauenheld, wenn er viele Frauen abschleppt? Warum ist die Frau eine Schlampe, wenn sie viele Männer hat? Weil es unterschiedliche Games sind, so, weil du es nicht gleichsetzen
aber
kannst.
Aber findest du nicht trotzdem, also, aber wenn jetzt Frauen sagen, hey, das ist unfair.
Es ist unfair, ja, natürlich, okay, ist es unfair. Ja. Ja, ja. In dem Sinne, dieses isoliert betrachtet, ist unfair. Aber es ist auch unfair dann in dem Sinne, dass der Mann sich anstrengen muss, um mit irgendeiner zu schlafen, während die Frau einfach in die nächste Bar geht und sich abschleppen lässt. Das sind unterschiedliche Games. Mhm. So, natürlich, die sind nicht fair, wenn du es auf dem gleichen, ja, wenn du beim Fußball die Hand benutzen darfst, ist es unfair. Ja.
Weißt du, was ich mich noch frage ist? Also, früher war, also die Welt wird sexuell offener, ne? Auf der anderen Seite hast du gesagt, und da hast du ja auch recht, dass vielleicht zu krasse Offenheit auch nicht so gesund ist. Was ist der, also was ist der gesunde Mittelwert? Hältst du es zum Beispiel für seelisch oder na, wie soll ich das sagen? Hältst du es für gut, in den Zwingerclub zu gehen oder für kontraproduktiv?
Ich glaube, es weiß ich nicht, vielleicht die Dosis macht das Gift oder so, ne?
Ja,
ne? Ja, würde ich sagen. Also ich glaube grundsätzlich, Monogamie ist ein, in Anführungszeichen, Extremszenario, was halt das Normalszenario aber in der Gesellschaft ist, aus den eben genannten Gründen. Ne?
Ja.
Jetzt jeden Tag in den Swingerclub zu gehen, glaube ich, ist jetzt auch nicht die Lösung. Ne? Ich glaube, die Lösung liegt irgendwo dazwischen, halt sich vielleicht gewisse Freiräume einzuräumen, die halt eigentlich nichts mit der Beziehung zu tun zu haben. Und da und wie weit dieser Freiraum geht, irgendwie, da muss man halt drüber reden.
Mhm.
Das ist, glaube ich, die Grauzone, wo sich dann irgendwo der Sweet Spot befindet. Und da kommt es natürlich auch immer drauf an, der eine liegt halt mehr da und der andere liegt halt mehr da. Und ich glaube aber, für einen gewissen Teil der Gesellschaft, wie gesagt, ist halt dann der Sweet Spot tatsächlich hier in dem extremen Bereich, also Monogamie. Und dann halt, und so läuft es ja auch, so, ja, dann gehe ich fremd und sag's aber nicht, so was ich nicht weiß, macht den anderen nicht heiß, weil auch da wieder, das ist so ein bisschen wie mit Ehrlichkeit. Leute wollen immer Ehrlichkeit, aber Ehrlichkeit ist ja keine Einbahnstraße. Du musst auch Ehrlichkeit vertragen, so, ne?
Ja, voll.
Und das ist ja genau der Punkt. Oftmals sind Leute nicht ehrlich, weil sie nicht ehrlich sein wollen, sondern weil sie auch wissen, okay, der andere würde es nicht vertragen. Ne, es ist halt beides.
Ja.
Ne? Natürlich kann auch Ehrlichkeit, also kann auch ich verheimliche irgendwas sein, aber was ich sagen will, es ist ein gegenseitiges Ding so. Und genau, deswegen ist aber vielleicht tatsächlich für die meisten in der Gesellschaft das tatsächlich der beste Weg. Okay, ich fühle irgendwas, fühlt sich nicht ganz rund an. Ich habe jetzt hier eine Möglichkeit, mich da irgendwie besser zu fühlen. Es hat keine Bedeutung und ich mache es einfach und sag's dem Partner nicht. So, vielleicht kann das sein. Also ich hatte
ja auch, es gibt ja auch solche Beziehungen, also kenne ich auch tatsächlich Leute, die sagen, also bei uns ist es ja so, dass wenn ich was mit einer anderen Frau habe, Sabrina ist super wichtig, zum Beispiel, dass sie alles von mir weiß. Aber wir kennen jetzt auch Leute, die sagen so, hey, wenn mal was ist, kannst du machen, aber bitte erzähl's mir.
Ja, ja, genau, das ist ja, aber das ist ja auch schon, aber da ist ja natürlich auch wieder die Sache, wenn du es schon quasi kommuniziert hast, so, du kannst was machen, dann ist ja schon so, weil dann gibt's ja auch wieder, ist es jetzt besser, nichts zu sagen, obwohl man es halt quasi gesagt hat, dass man nichts sagt, oder malt der andere sich dann irgendwelche Szenarien aus,
so wär's
bei mir auch, und es passiert halt gar nichts, und der andere hat sich aber schon diesen negativen Stress gemacht. Auch da, das ist halt, du kannst halt nicht diesen, entweder willst du hingucken, oder du willst den Kopf in den Sand stecken, und das Kopf in den Sand stecken funktioniert dann halt wahrscheinlich bei den meisten besser, indem sie aber nicht kommuniziert haben, dass sie was machen dürfen, und dann nichts sagen.
Mhm.
Ja? Deswegen, ich glaube, also das hatte ich im ersten Buch geschrieben. Ich weiß nicht genau, ob die Zahl stimmt. Das habe ich damals ergoogelt. Aber wie viele Männer pro Tag in Deutschland in den Puff gehen?
Okay, es gibt pro Tag. In Deutschland leben 80, 90 Millionen Menschen.
Ja, sagen wir mal, es gibt 80 Millionen Menschen, davon sind dann 30 Millionen Männer im geschlechtsreifen Alter. So,
jetzt mal, okay, dann. Ja. Also ich würde sagen, von allen Männern waren rund wahrscheinlich 50% schon im Puff, 20% gehen regelmäßig im Puff.
20% gehen regelmäßig im Puff?
Würde ich sagen, oder?
Ich habe keine Ahnung. So.
Also wie viel Männer pro Tag in den Puff gehen? Wahrscheinlich 2-3 Millionen.
2-3 Millionen pro Tag in den Puff? Also ey.
Nicht?
Alter, das ist ja schon ein bisschen sehr hoch. Also 2-3 Millionen pro Tag in Puff?
Nicht? Was ist das denn? Wie viel?
Also was ich da gegoogelt habe und die Zahl, die da im Internet rumgeschwirrt ist 1 Million. Was ich aber schon ultra...
Ja, krass. Ja, gut, aber hätte ich jetzt auch gedacht. Okay,
Ich hätte pro Tag, ich hätte gedacht vielleicht 10, also...
Naja, guck dir allein, was das Pascha denn im Monat pro Tag durchschleust.
Ja,
also,
und,
ich meine, gut,
aber,
ich kenne halt auch zu viele Sexworkerinnen.
Ja, gut, du vielleicht, ja, genau. Ne, aber was ich sagen will ist, also ich kenne keinen in meinem Umfeld, der gesagt hat, der mal im Puffer und da sich hat bedienen lassen. Also ich kenne natürlich viele, die da so durchgelaufen sind irgendwie.
Vielleicht erzählen es auch viele nicht.
Ja, das ist schon klar, natürlich erzählen viele nicht, das ist schon klar, aber
ich sag dir mal, ich habe das auch gestern schon, letztens bei der Lea schon gesagt. Ich habe jetzt durch den Podcast und kenne ich so viele Dominas, ne, und kenne auch wirklich, die so Domina-Studios hat, also ich wirklich große Domina-Studios, ne? Du kannst dir nicht vorstellen. Du kannst dir nicht, pass auf, wie viele Männer sich in die Fresse scheißen lassen. Wirklich, wirklich, es ist.
Ja, ich will es gar nicht wissen.
Wirklich, es ist so, die bieten das alle an. Du kannst dir nicht vorstellen.
Du willst auch gar nicht wissen, wer dann Richter ist, der dann da sitzt, wenn du mal eine Gerichtsverhandlung hast, ne? Und den Abend vorher hat die Domina dem ins Gesicht geschissen, ja.
Ohne Scheiß.
Ja, also, ohne Scheiß,
ist,
ja.
Ja, ohne Scheiß. Das ist wirklich, weil ich mich ja auch immer selber für schon sexuell nicht der Norm entsprechend halte und das bestimmt auch nicht bin und schon auch auf ein paar abgefahrene Sachen stehe, aber auch, oder auch andere krasse Sachen, wie viel heterosexuelle Männer sich fisten lassen und was weiß ich. Also du, da muss ich wirklich sagen, nachdem ich so viel mit Dominas gesprochen habe, es ist wirklich, aber nicht auch so, das kommt mal vor, das ist deren Daily Business.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber trotzdem ist es halt, glaube ich, für mich war diese Zahl 1 Million viel, weil ich komme ja nicht aus der Branche, wenn man so will. Ne? Nein, aber du bist halt einfach da näher dran und dadurch hast du direkt was Höheres genannt. Aber wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und den Durchschnittsbürger fragen würdest, der würde, glaube ich, eine niedrigere Zahl nennen.
Ja, wahrscheinlich schon. Also, aber
genau, ich will damit nur sagen, so in der normalen Welt ist nach außen halt quasi dieses normale Monogamiebild, so, was aber unter diesem Schleier abläuft, ist halt eine andere Welt. Und das ist halt nun mal die Realität, die ja auch zeigt, dass unterschiedliche Bedürfnisse halt irgendwie da sind.
Mhm.
Und ist genauso wie, ich weiß nicht, wie viel Prozent des Internetverkehrs sind Pornos. Ich weiß nicht, des Internet-Traffics, 30% oder was? Das ist unfassbar viel.
Ja.
Also, das ist unfassbar alles. Ja. Ja. Und deswegen, eigentlich halt, man muss die Sachen akzeptieren oder man muss erstmal einen Blick drauf werfen und dann halt gucken, was man damit macht.
Und halt immer mal, wie du checkst, dass man das so das richtige Maß findet. Ne? Ich habe zum Beispiel aus der schwulen Szene einen Kumpel von mir, ein etwas älterer schwuler Mann, der ist irgendwie 57 oder so, der hat zum Beispiel gesagt, durch das Internet hast du es halt auch immer. Wenn Männer dann untereinander bumsen, die haben ein Date und gucken schon während des Dates auf Grindr oder Gay Royale, ob sie nicht noch was Besseres abgreifen können. Der sagt mir, weißt du, du committest dich fast gar nicht mehr. Du bist.
Ja, aber genau, aber das ist ja genau so, dieser Überfluss, den ich meine.
Genau,
das ist ja genau.
Und das hast du natürlich bei den Gays noch mal mehr.
Ja, klar.
Weil nur Männer sind, ne?
Ja.
Und der sagte zu mir so, ey, pass auf, ich würde einfach mal ein Date haben und wenn es dann nicht cool ist, ist es nicht cool. Also der hat eigentlich, finde ich, eine relativ gesunde Sache dazu gesagt. Und dann sitzen da irgendwelche Typen und das sind jetzt keine, dass der sich extra junge Typen sucht, sondern so Typen in seiner Alters- und Dingsklasse und trotzdem immer noch dieses FOMO, Fear of Missing Out, ne? Voll krass.
Aber
ne?
Das ist genau das. Wir sind halt für diesen Überfluss nicht gemacht.
Ich habe das tatsächlich auch mal gehabt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, auf so Sexpartys zu gehen, war auch so, boah, die und die und die, ich hätte gern die und die und die. Und dann habe ich mir das auch mal ganz stark bewusst abgewöhnt, zu sagen, hey, ich will mit der oder ich will mit der, sondern einfach da hinzugehen und Spaß zu haben und was passiert, passiert.
Mhm.
Und dann passieren meistens die viel besseren Sachen, als wenn du dir vorher vornimmst, das muss ich oder das will ich oder da mit so einem Ehrgeiz reinzugehen. Mhm. Ne?
Ja gut, das ist ja mit allen Sachen so. Wenn du verbissen rangehst, funktioniert es nicht.
Ja,
also.
Glaubst du denn, um das vielleicht nochmal zum Schluss, glaubst du denn bei diesem Ganzen, wie es zwischen Männern und Frauen ist, glaubst du irgendwie an wahre Liebe?
Ja doch, in gewisser Weise schon, nur ich weiß nicht, ob wahre Liebe nur auf eine Person bezogen sein muss. Da sind wir ja wieder beim Monogamie-Thema. Warum sollst du nicht mehrere Menschen lieben können?
Im Prinzip wie bei Freundschaften auch, ne? Da hat man das ja auch nicht, ne?
Ja, eigentlich also genau. Wieso ist diese sexuelle Exklusivität reingekommen? Wieso hält man es nicht so wie bei Freundschaften? Und ich glaube, das ist halt aus diesem Eifersuchtsthema und das ist dann der einfachere Weg für beide Seiten. So ist es, glaube ich, gekommen. Und ich meine auch, das habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich bin mir nicht 100% sicher, aber das ist ganz früher, war halt die Beziehung oder so einfach eine Nutzengemeinschaft, um gemeinsam das Kind hochzuziehen. Mhm. So, und dann kam irgendwann diese Exklusivität halt rein. Ja. Bist du fertig oder was? Weil ich hatte noch ein Ding, aber
ja,
ich weiß
nee,
gar nicht,
sag,
ob ich
du, das... sag du, sag du. Ja,
nee,
ja,
ich hatte nur dieses, weil ich ja so gesagt habe, wir sind für diese Welt nicht gemacht und so mit dem Überfluss und so. Mhm. Es gibt ja auch verschiedene, kannst ja auch, wie gesagt, Überfluss an Nahrung oder whatever, ne? Und wirst du dick. Ich weiß nicht, hast du in dem Buch, ich habe ja so eine Grafik gemacht, dieses Online-Dating oder das Internet amplifiziert ja eigentlich nur das, was generell da ist. Ne? Und im Online-Game, wenn man so will, Männer swipen natürlich mehr nach rechts, weil sie kein Risiko haben. Sie selektieren halt hinterher, ne? Und Frauen halt swipen halt ganz, ganz selten mal nach rechts, ne? Bei den Top-Typen so. Weil halt Frauen, weil logischerweise Männer das Incentive haben, immer nach rechts, die haben halt einfach ohne Ende theoretische Auswahl. So, ne?
Ich habe schon oft neben Frauen gesessen, während die geswiped haben. Und manchmal auch richtig attraktive Männer. Also richtig, aber manchmal, dann sehen die irgendwas, triggert das irgendwas Positives oder Negatives. Und dann, also ich wundere mich auch manchmal, bei welchen hässlichen Männern die dann
positiv,
weil die irgendwas...
Aber der Punkt ist, Männer zack, zack nach rechts, Frauen ganz, ganz selektiv auf die Top-Leute. So. Und Frauen überschätzen sich halt oft, wenn sie selber jetzt, sagen wir mal, eine 5 von 10 sind, dann kriegen sie aber trotzdem da, sagen wir mal, vielleicht eine 8 von 10. Also sie schaffen es halt, außerhalb ihrer Liga zu daten. So. Der Typ wird sie vielleicht irgendwie, wird körperlich was starten, aber wird sich nicht committen. Mhm. So. Und das führt dazu, dass also beide Seiten kriegen eigentlich nicht das, was sie wollen, ne? Weil die Frauen kriegen nicht den Typen, die kriegen nicht den Typen, der sich committet, weil sie halt außerhalb ihrer Liga oftmals daten, weil sie zu viele Angebote haben, vermeintliche Angebote. Mhm. Und die Top-Typen, die haben natürlich die Auswahl, die flanken alles weg. Die haben aber zu viel Auswahl und werden sich nicht committen. Auch das ist ja nicht natürlich, ne? Weil jetzt, wenn wir nochmal auf dieses damals im Stamm 150 Leute, dann waren da 15 Frauen zur Auswahl. So, das ist was anderes als unendlich viele.
Und
so.
Selbst wenn du die alle weggeflankt hast, bist du vom Oberhaupt oder von jemandem anderen wahrscheinlich
hinterrücks
ermordet worden.
Nee, das geht ja nur, wenn du der Alpha warst und überhaupt den Zugriff auf die hattest.
Gut, aber auch als Alpha hast du ja das Problem, dass du hinterrücks einen zweiten Alpha hast, der
so
kommt.
Ne? Ja, natürlich. So, aber was ich sagen will, ist, diese zu hohe Auswahl und diese unlimitierten Möglichkeiten, die sind halt unserer gesamten Gesellschaft dann in dem Sinne da auch nicht zuträglich.
Ja.
Oder führt halt zu den Problemen, ne? Dass wir halt keine tiefen Beziehungen mehr führen können.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Ab in den Swingerclub jetzt.
Ab in den Swingerclub. Ab in den Swingerclub und tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Ganz gut.